Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Nehmen wir doch zum Beispiel den Sonntag. Was machen Sie denn an diesem Tag, liebe Hörerinnen und liebe Hörer? Sind Sie der getaufte Christ, der jeden Sonntag zur Heiligen Messe oder zum Gottesdienst in seiner Gemeinde geht? Oder sind Sie eher der Typ, der bei schönem Wetter lieber auf den See fährt oder den es in die Berge zieht? Manche nutzen den Sonntag ja auch, um nach einer harten Woche endlich mal richtig auszuschlafen. Dagegen ist da nichts einzuwenden, muss ja auch mal sein. Die Entscheidung, zur Kirche zu gehen, ist also für viele Menschen eine Frage der Tagesform oder des Gefühls. Stellen Sie sich vor, es gibt Länder auf dieser Erde, wo die Entscheidung, zur Kirche gehen, nicht eine Frage der Tagesform oder des Gefühls ist, sondern es ist eine Frage auf Leben und Tod. Denn sie könnten von anderen Leuten erkannt werden, die sie dann deswegen verprügeln oder misshandeln. Oder es könnte passieren, dass sie den Besuch der Kirche nicht überleben, weil sie im Kirchengebäude verbrannt, geköpft, erschossen oder von einer Bombe zerfetzt werden. Stellen Sie sich vor, es gibt Länder auf dieser Erde, wo das Bekenntnis zum christlichen Glauben bedeutet, dass sie kein Bankkonto eröffnen können oder dass sie Reisebeschränkungen auferlegt bekommen. Sie können die Verwandten nicht besuchen. Es kann auch sein, dass sie deswegen ihr Geschäft schließen müssen oder in ein anderes Wohnviertel ziehen müssen oder dass ihre Kinder nicht mehr zur Schule gehen dürfen. Umso mehr verwundert es doch, dass eine wirklich riesige Zahl von Christen weltweit all diese Repressalien und Bedrohungen bewusst in Kauf nehmen und sich unter anderem auch durch ihren sonntäglichen Kirchgang zu Christus bekennen. Wo der Kirchgang lebensgefährlich ist, Einschränkungen kirchlichen Lebens weltweit, das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe. Gast im Münchner Studio ist dazu Ado Grewe, er ist Pressereferent von Open Doors. Open Doors ist ein internationales und überkonfessionelles christliches Hilfswerk, das sich in über 60 Ländern der Welt für Christen einsetzt, die aufgrund ihres Glaubens, wir haben es vorhin ja gehört, diskriminiert oder verfolgt werden. Also genau unser Mann für diese Sendung. Hallo, herzlich willkommen, Ado Grewe. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
Vielen, vielen Dank, Herr Miller. Guten Morgen.
Herr Grewe, steigen wir gleich ein, mitten ins Thema. Indien, das ist doch die größte Demokratie auf unserem Planeten und ist offiziell Atommacht und schießt Satelliten ins All. Womit muss ein Christ in Teilen Indiens rechnen, wenn er sich als solcher zu erkennen gibt?
Wir haben in Indien 29 Bundesstaaten und die Situation in den einzelnen Bundesstaaten ist unterschiedlich. Das heißt, Christen in manchen dieser Regionen können ganz gut in Gottesdienst gehen, die können sich versammeln, ohne dass sie Repressalien oder Übergriffe zu fürchten haben. Und dann gibt's andere Bundesstaaten, da gibt es zum Beispiel sogenannte Anti-Bekehrungsgesetze. Das heißt, da wird sehr schnell den Christen der Vorwurf gemacht, wenn jetzt eine Person in Indien mit zum Beispiel hinduistischem Glaubenshintergrund oder auch einem anderen Glaubenshintergrund sich für den christlichen Glauben entscheidet, wird Christen sehr schnell der Vorwurf gemacht, sie hätten irgendwie hier mit betrügerischen Methoden, also zum Beispiel Geld angeboten oder die Person unter Druck gesetzt, also diese Person irgendwie auf illegale Weise zum Glauben an Jesus Christus gebracht. Und das kann dann bedeuten Haft, das kann dann auch bedeuten, dass extremistische hinduistische Gruppierungen da plötzlich auftauchen, egal ob das auf dem Land ist, in einem Dorf oder in der Stadt. Die versammeln sich dann vor dem Haus dieses betroffenen Christen, der beschuldigt wird, er hätte hier angeblich jemanden zwangskonvertiert. Und dann kann es leicht eben zu Ausschreitungen kommen. Dazu kommt es auch immer wieder das ganze Jahr über. Wir haben also ein sehr hohen Level an Gewalt gegen Christen in Indien, bis dahin, dass eben auch Christen ermordet werden. Es finden auch Überfälle auf Gottesdienste statt, wo dann eben mit Eisenstangen, mit Prügeln, mit Schwertern bewaffnete Personen eindringen, die dann gegen die Christen dort, die versammelt sind, vorgehen. Und wenn ich das noch ergänzen darf, das Ganze spielt sich dann ab in einem Umfeld, in einem politischen Umfeld, das dabei wichtig ist. Wir haben eine extremistisch-hinduistisch ausgerichtete Regierung, die sogenannte Hindutva-Ideologie befördert und die besagt, mal kurz zusammengefasst, jeder Inder muss ein Hindu sein oder eben ein echter Inder kann man nur sein, wenn man Hindu ist. Und da fallen dann auch Sätze wie, ihr Christen habt eure eigenen Länder, ihr Muslime habt eure eigenen Länder, wir Hindus haben nur ein Land und das ist Indien und dieses Indien soll auf jeden Fall jetzt auch rein hinduistisch sein, alle anderen Religionen haben hier keinen Platz. Das ist eine Ideologie, die schon seit Jahren befördert wird, auch von der Regierungspartei, zu der ja auch der Premier Narendra Modi gehört, dass A propagiert wird und B, wenn dann extremistische Gruppen auftreten im Land, um hier gegen andere religiöse Minderheiten vorzugehen, also wegen mir einen Gottesdienst überfallen oder einzelne Christen überfallen, sie zwingen, ihnen Gewalt antun, dann schauen die Behörden sehr oft weg, weil es ja dem Ziel dienlich ist, dass diese anderen Religionsgemeinschaften eigentlich gar keinen Platz in Indien haben.
Da fällt mir spontan das Wort ethnische Säuberung ein. Ich meine, wir hatten jetzt wieder das Massaker von Srebrenica, ist jetzt wieder in den Medien gewesen, weil Ratko Mladic, der General, der das veranlasst hat, jetzt verurteilt wurde zu lebenslanger Haft. Ja. Warum? Und damals, oder da werden wir in Europa oder in Deutschland hellhörig, ethnische Säuberung. Warum reagieren wir jetzt zum Beispiel an Ihrem Beispiel von Indien da nicht genauso sensibel?
Man, weil es eben ein sehr behafteter Begriff ist. Also der ist ja auch juristisch ganz eindeutig und man ist da schon sehr vorsichtig, ab wann man von einer ethnischen Säuberung spricht. Das ist zum Beispiel gerade momentan eine Überlegung in Nigeria. Da haben wir ja im Süden überwiegend einen christlichen Bevölkerungsanteil. Im Norden haben wir 12 Bundesstaaten, die einen sehr hohen muslimischen Bevölkerungsanteil haben und schon seit dem Jahr 2000 kann man sagen, ist es so, dass hier viele Übergriffe gegen die christliche Bevölkerung im Norden stattfindet, mit vielen Ermordungen, Vertreibung von mehr als 1 Million. 60% der christlichen Bevölkerung im Norden wurde vertrieben. So, und da ist man wegen der vielen Ermordungen, Zerstörung von Kirchen und Entführungen von Christen und all dem gerade am Überlegen, inwieweit hier das bezeichnet werden muss mit einer, jetzt nicht ethnisch, weil Religion ist ja keine Ethnie, aber mit einer religiösen Säuberung, also die praktisch vergleichbar wäre mit einer ethnischen Säuberung.
Aber welchen Unterschied macht denn das? Ich meine, warum macht sich die Politik Gedanken? Ja, kann ich das jetzt eine religiöse Säuberung nennen oder wie auch immer? Würden die dann anders reagieren, wenn ich das formal anders nennen kann? Hallo, Herr Grewe, für Sie und für mich heißt es, ich bekenne mich zu Christus, ich werde vertrieben, meine Verwandten werden ermordet. Ist doch völlig wurscht, wie man das nennt.
Also ich bin da kein Experte für, aber ich mutmaße hier, dass zum Beispiel das Ganze dann eben politische und juristische Konsequenzen hat, je nachdem, wie ich das eben einordne. Mhm. Wenn wir jetzt von religiöser Verfolgung sprechen, dann ist nach dem internationalen Flüchtlingsrecht oder Genfer Konvention ist es ja dann so, dass jeder, der wegen seiner Religion verfolgt wird, einen Anspruch auf Asylschutz hat. Okay. So, und da sind wir natürlich bei einem sehr empfindlichen Thema, das auch Deutschland angeht. Wir haben hier zum Beispiel ja Flüchtlinge aus Afghanistan oder Iran, die jetzt hier in Deutschland Christen geworden sind und die beanspruchen dann eben, ihr könnt mich nicht zurückschicken nach Afghanistan, ich bin hier Christ geworden. Dort ist Christenverfolgung in meinem Heimatland, auch in Pakistan. Und jetzt beanspruchen sie dann eben Asylschutz wegen religiöser Verfolgung. Und in Afrika, da hätten wir ja dann Millionen von Menschen, die dort betroffen sind von religiöser Verfolgung. Und wenn die sich dann auf den Weg machen in die westliche Welt, um dann eben Asylschutz zu beantragen, das ist eine riesige Bewegung.
Also da spielt dann die Musik.
Könnte ich mir vorstellen.
Okay, dann mehr muss man, glaube ich, dazu nicht sagen. Wer hören kann, der höre. Oder wer Ohren hat, der höre. Welche Rolle... Ich möchte mal, oder bleiben wir bei zum Beispiel Nigeria und Indien, aber Als wir über die Sendung gesprochen haben, haben Sie gesagt, dass auch die aktuelle Corona-Pandemie Auswirkungen auf den, ja, auf das Verhältnis der Christen zu ihren Nachbarn hat und wie sie unterdrückt werden oder auch nicht. Wie spielt da Corona rein? Das verstehe ich nicht.
Also zum einen, und ich möchte jetzt da wirklich unsere lieben Brüder und Schwestern nicht heroisieren, nicht da irgendwie auf einen Sockel stellen. Das betrifft Indien, betrifft aber auch andere Länder, wo zum Beispiel dann gerade Krankenschwestern, oft in Indien zum Beispiel wird ja viel, was so an medizinischer Unterstützung geleistet wird. Das sind christliche Gemeinschaften, Ordensgemeinschaften, teilweise auch Kirchen, die NGOs gegründet haben und dann ein Krankenhaus betreiben, eine Krankenstation oder andere medizinische Hilfseinrichtungen. So, und dann waren es oft christliche Krankenschwestern, die an die Front gestellt wurden, im direkten Kontakt mit den Corona-Patienten. Viele sind auch gestorben. So, das war das eine, wo sie eine massive Benachteiligung erlebt haben und das auch beklagt haben, hier Schutz eingefordert haben, oft auch arbeiten mussten ohne die entsprechenden Schutzmaßnahmen. Das ist das eine. Das zweite ist, und das gilt auch nicht nur für Indien, sondern auch für Länder in Afrika und anderen asiatischen Ländern, dass Christen bei der Verteilung von Hilfsgütern durch die Regierung bewusst übergangen wurden, weil sie die falsche Religion haben. Also Open Doors hat zum Beispiel allein in Indien, an das, was ich mich jetzt gerade aktuell erinnern kann, 120.000 Familien Unterstützung gegeben, von denen mehr als 80% uns berichtet haben, wir hatten eine Zuteilungskarte, wo wir Hilfsgüter hätten abholen können. Wir haben uns dann auch entsprechend angestellt und wurden abgewiesen, weil wir Christen sind. So, das heißt, die standen dann ohne alles da, hatten nichts zu essen. Und und als Open Doors dann davon gehört hat, dann haben wir uns natürlich bemüht, da so schnell wie möglich Hilfe zu leisten, humanitäre Hilfe mit Essen und Trinken und alles, was man eben braucht, und medizinische Hilfe. Das ist das eine, dass eben diese Versorgung ausbleibt. Das andere ist, dass dann eben nochmal die Christen wegen ihrer Religion zum Sündenbock gemacht werden. Weil ihr den falschen Glauben habt, weil ihr unsere Götter nicht verehrt, ist diese Pandemie über unser Land gekommen. Ihr seid schuld und dann kommt es zu Übergriffen. Dann kommt es zu massiver Gewalt und dann kommt es dazu, dass eben Christen aufgefordert werden, das Dorf zu verlassen oder das Stadtviertel zu verlassen, die Straße zu verlassen. Dann werden Häuser zerstört und die Familien stehen praktisch mit leeren Händen da, ohne Unterkunft, ohne Einkommensmöglichkeit. Oft ist es ja auch im ländlichen Bereich, wo sie einen Garten haben, wo sie Vieh haben und so weiter. So, also Vorwürfe unterschiedlicher Weise und das eben nicht nur in Indien, sondern auch in anderen Ländern.
Sie haben es gerade schon angerissen. Wie hilft Open Doors in so einem Fall konkret? Also Sie haben es gesagt, dass die jetzt, weil die keine Lebensmittel, Hilfsgüter bekommen. Mhm. Jetzt ist vielleicht eine Familie vertrieben worden. Wie funktioniert die Hilfe von Open Doors?
Also das Gute ist ja, dass wir mit dem, dass Open Doors jetzt schon seit 65 Jahren an der Seite verfolgter Christen steht. Das ist ja Jahr für Jahr gewachsen. Mhm. Also neue Länder sind dazugekommen. Heute sind es 65 Länder. Aber da ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ein sehr umfangreiches Netzwerk gewachsen. Wir hören ja bei weitem nicht von allem, was dort geschieht in diesen Ländern. Mhm. Wenn wir davon Kenntnis haben, dann können wir auch entsprechend eingreifen. Und wenn wir dann hören, ist ja unsere Arbeitsweise immer die, dass wir durch die lokale Ortsgemeinde helfen. Und da spielt es gar keine Rolle, welche Konfession diese Ortsgemeinde hat, ob die orthodox ist oder katholisch oder lutherisch oder Baptisten oder Anglikaner oder was du willst. Also das für uns, wer Jesus bekennt und Jesus nachfolgt, der ist ein Christ. Basta. So, und dann arbeiten wir durch diese Ortsgemeinden dort. Das heißt, denen bringen wir die Hilfe und die bringen dann die Hilfe wieder weiter an ihre Gläubigen.
Die wissen, wer es gerade nötig braucht.
Die wissen besser als wir, wer es nötig braucht. Die kennen die Transportwege, die kennen die Tücken und auch Schlupflöcher oder Schwierigkeiten, was die Verteilung angeht, die Infrastruktur. Die wissen, wo man aufpassen muss in der Region, weil es vielleicht Banditen gibt oder. Und die haben dann eben auch oft die Logistik und die Transportmittel zur Hand, ob das dann Tuk-Tuk ist oder ein Fahrrad oder ein Moped, wo man dann was draufpackt, bis das Moped der Vorderreifen nach oben geht, wo man dann alles vollpackt und dann fährt jemand in ein Dorf, um vielleicht 3 Familien zu versorgen. Und das könnte Opendoors ja gar nicht leisten. Wir haben zwar Mitarbeiter oder arbeiten mit Partnerorganisationen in diesen Ländern zusammen und wir stehen dann immer mit lokalen Kirchen in Kontakt, die dann das Praktische vor Ort übernehmen. Und so wissen wir auch, so haben wir Gewissheit, es kommt bei den Menschen an, die es wirklich brauchen. Und wir haben eine schmale oder schlanke Administration.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute, wo der Kirchgang lebensgefährlich ist. Wir reden über Einschränkungen, mal ganz vorsichtig ausgedrückt, des kirchlichen Lebens weltweit. Wir sind mitten im Gespräch mit Ado Grewe, er ist Pressereferent von Open Doors Deutschland. Open Doors, das ist ein überkonfessionelles, internationales, christliches Hilfswerk. Wir haben es gerade gehört, die einfach sehr unkompliziert und über ein tolles Netzwerk den bedrohten Christen vor Ort wirklich sehr effektiv hilft. Herr Grewe, jetzt waren wir in Indien, wir haben dort mal die Situation beleuchtet, eben dass dort sozusagen von Staatsseite, von der Bundesregierung aus sozusagen die Parole ausgegeben wird, ein guter Inder ist ein Hindu, alle anderen können ja woanders hingehen. Mhm. Jetzt,
da muss man sagen, das betrifft zum Beispiel dann ungefähr 65 Millionen Christen. So, und da wurde von einem Abgeordneten gesagt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich glaube das war 2018, 2019, das sagte der in aller Öffentlichkeit, bis Ende 2021 wird es in Indien nur noch Hindus geben. Und dann müssen wir uns fragen, so was geschieht dann mit den 65 Millionen Christen, die dort im Land sind und natürlich den anderen religiösen Minderheiten, sollen die jetzt das Land verlassen, sollen die jetzt alle Hindus werden? Und das findet ja statt, da gibt's teilweise so Massenrückbekehrungszeremonien, weil diese Ideologie dort auch besagt, jeder, der in Indien zur Welt kommt, ist von Geburt an Hindu. Hat er aber...
Ach so, selbst wenn ich christliche Eltern
habe. Ganz genau, richtig. Hat er eben christliche Eltern, dann ist es, man müsste so sagen, wie so ein Verwaltungsfehler. Das heißt, eigentlich ist er Hindu und alles, was dazu geschehen muss, ist, dass er wieder rückgeführt wird oder rückbekehrt wird zu seinem ursprünglichen Glauben. Und da meint man eben, man hilft ja auch den Menschen dabei, dass sie ihre ursprüngliche Identität wieder erlangen. Und da gibt's das geschieht oft dann unter Zwang und Gewalt. Dann werden die in den Tempel gebracht und da müssen sie sich dann eben, müssen sie bestimmte Riten durchlaufen und sich dann praktisch eben wieder zu der Hindu Religion bekennen. Und das geschieht unter den Augen der Behörden, die das geschehen lassen, in sehr vielen Fällen. Und da fühlen sich natürlich dann die Christen und andere religiöse Minderheiten, die fühlen sich nicht geschützt. Und sie verstehen ihre Situation auch als solche. Jetzt richte ich meinen Fokus oder meine Entscheidung nicht darauf, wie kann ich schnellstmöglichst das Land verlassen, sondern ich bin hier in Indien geboren. Das ist der Wille Gottes. Ich bin ein gläubiger Christ. Ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. Jesus sagt, geht hin in alle Welt, bringt allen Menschen die frohe Botschaft, macht sie zu Jüngern, lehrt sie halten, was ich euch geboten habe, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also das heißt, mein Platz als indischer Christ ist in Indien. Und jetzt vertraue ich auf Gottes Hilfe. Ich vertraue auf die Macht des Gebetes und werde hier meiner Aufgabe nachkommen, das heißt meinen Nachbarn und vielleicht meiner größeren Familie das Evangelium von Jesus bringen, egal welchen Preis ich dafür bezahlen muss. Und da sprechen wir von Christen, Die haben jetzt keine abgeschlossene theologische Ausbildung, wo sie zum Missionar oder Evangelisten geschult wurden. Sehr oft, also ein großer Teil der Christen sind ganz einfache Menschen. Da gibt es dann auch welche ohne Schulbildung, Analphabeten, oder sie kommen, obwohl das Kastensystem abgeschafft ist, in den Köpfen ist es ja noch da. Sie kommen aus den unteren Schichten, aus den unteren Kasten, auch von den Dalits, von den Unberührbaren. Da kommen sogar ziemlich viele Christen aus dieser Gruppe von den Dalits. Und sie haben einen ganz einfachen Glauben, der sich auf die Erkenntnis Gottes zuallererst mal zentriert, auf den Namen Jesus. Sie wissen, dass Gott Gebete hört. Und und so leben sie ihren Glauben in der Gewissheit, dass sie bei Gott geborgen sind. Und wenn sie ihr Leben hier geben müssten, weil sie ihren Glauben nicht lassen wollen, dann sagen sie, dann ist das eben so.
Das sind starke Worte.
Also selbst in Familien, ich denke gerade an ein Mädchen, und da gibt es also mehrere Beispiele. Der Vater ist Hindu, die Mutter ist auch Hindu, und jetzt wird das Mädchen Christin, 13, 14 Jahre alt. Der Vater schlägt sie fast tot und will sie eigentlich auch totschlagen. Irgendwie wird er im letzten Augenblick wieder aufgehalten und diese junge Frau überlebt. Und sie wird natürlich dann aufgefordert, auch von der ganzen Familie, diesen neuen Glauben abzulegen. Und sie hält fest, obwohl das ja ihre ganze Versorgung mit dieser Familie verbunden ist. Und das gilt ja nicht nur für Indien, sondern auch für andere asiatische Länder, für arabische Länder, für afrikanische Länder. Dort ist ja ein ganz anderer gesellschaftlicher Aufbau. Und wenn dir die Großfamilie wegbricht oder wenn du dort ein Tabu brichst oder eben diese Religionsgemeinschaft, der die Großfamilie angehört, wenn du die verlässt, dann hast du die plötzlich alle gegen dich. Deine Versorgung bricht weg, dein Schutz bricht weg, deine Anerkennung, deine Ehre, all diese Dinge. Und wenn dann ein Mensch, und noch dazu vielleicht auch ein junger Mensch, in so einer Situation sagt, aber Jesus lassen werde ich nicht. Das kann ich nicht. Ich denke gerade an einen Christen in Afghanistan. Der wurde entdeckt. Also in Afghanistan haben wir ja offiziell 100% Muslime. So, es kommen aber dort Muslime zum Glauben an Jesus. Und Open Doors ist ja dort durch Partnerorganisationen auch in Afghanistan tätig. Und da wurde also so ein Christ dann eben entdeckt und dann verhaftet. Und dann haben ihm die Geheimdienstleute beim Verhör gesagt, du weißt ja, was dir jetzt blüht. Das heißt Todesstrafe. Und er sagte, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, dann sag doch deinem Glauben ab. Dann sagte er, das kann ich nicht und das werde ich nicht. Jesus ist für mich gestorben. Und dann sollte ich ihn verraten. Das müsst ihr akzeptieren, das ist für mich unmöglich. Also diese Realität der Auferstehung, und das ist ja die Grundlage unseres Glaubens, die erste Predigt von Petrus an Pfingsten war, Jesus ist auferstanden. Und das ist das, was für diese Christen ihnen vor Augen steht, das ist eine Realität, so kennen sie Jesus, er ist kein Bildchen im Gebetbuch, er ist auch kein Bild an der Wand, er ist auch nicht an ein Kreuz genagelt, sondern er ist für sie auferstanden, sie kennen ihn als lebendig. Manche von ihnen haben ihn ja auch in Visionen oder in Träumen erlebt. So, und diesem Jesus folgen sie nach, und was er ihnen sagt, das tun sie. Und da spielt es gar keine Rolle, da steht das persönliche Befinden nicht im Vordergrund. Und heute Morgen, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, da war ein Bibelwort ganz präsent in meinem Herzen, und das war, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und alles andere wird euch zufallen.
Versorgung, Gesundheit, Sicherheit, Geführung,
alles. Alle und alles andere. Und da bin ich immer wieder erstaunt. Also es ist mitnichten so, dass Gott uns irgendwie da verlassen hat oder sich von diesem furchtbaren Planeten mit all seinen schrecklichen Geschehnissen abgewandt hat oder gar hier zornig oben im Himmel tobt und nur darauf wartet, die Erde zu vernichten. Nein, genau das Gegenteil stimmt. Er ist die ganze Zeit besorgt darum, wie er diese Menschen retten könnte aus ihrem Verderben. Und selbst wenn wir uns so Geschehnisse anschauen wie Noah und die Arche, die Gott ihm geheißen hat zu bauen, um dann eben Noah und seine ganze Familie zu retten. Gott war mehr besorgt und beschäftigt mit der Errettung von Noahs Familie und den Tieren, die überleben sollten, als mit der Zerstörung der Welt. Aber die Zerstörung der Welt ist geschehen. Aber Gott hat uns immer im Blick, wenn wir nur unser Herz und unser Ohr aufmachen.
Glaube kommt von Hören. Was würde denn jetzt ein afghanischer Christ oder ein indischer Christ, der in Deutschland ist und aus der Verfolgung kommt, was würde denn der sagen, wenn er, ich kann jetzt nur von katholischen Kirchen ausgehen, wenn der die leeren Kirchen sieht, wo wenig Haare oder graue Haare sind, aber keine Jugendlichen, keine Kinder, wenig Familien. Was würde der sagen? Was kennen Sie da auch Berichte? Oder wie nehmen die das wahr, wenn sie dann hier sind? Eigentlich müsste der doch denken, Mensch, ich bin im Paradies. Ich kann jetzt endlich meinen Glauben bekennen und leben, wie ich es möchte. Was sind da so die Reaktionen?
Ich weiß das von Konvertierten aus dem Iran, also die waren ja Muslime im Iran, sind als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen und haben dann hier zum, manche von ihnen haben sich schon im Iran für den christlichen Glauben interessiert, aber es war ihnen zu gefährlich, sich da näher mit zu beschäftigen. Also da reicht dann schon mal ein Internet-Suchverlauf, den du nicht löscht, und irgendein Kollege entdeckt den und sieht, dass du dich mit dem Christentum beschäftigst. Ich denke da konkret an einen Professor, der deshalb verhaftet wurde, weil sein Internetverlauf, weil ein Kollege das zufällig entdeckt hat, dass er sich mit dem christlichen Glauben beschäftigt. So, und dann wurde er verhaftet, hat seine Stelle verloren, geht ins Gefängnis. So, das geht dann sehr schnell. Also die Leute wissen, dass dort A, die Geheimpolizei sehr aktiv ist und B, eben ja auch die Abkehr vom Islam per Gesetz verboten ist. Du kannst mit dem Tod bestraft werden im Iran, wenn du den Islam verlässt. Ist jetzt viele Jahre nicht mehr vollzogen worden, die Todesstrafe, aber es steht im Raum. Es ist möglich. Und 5 Jahre oder 10 Jahre Gefängnis ist jetzt auch nicht schön, sondern ganz, ganz schrecklich und furchtbar, was da geschieht. So, und ich weiß von einigen Konvertiten, die jetzt hier in Deutschland zum Glauben gekommen sind und die absolut geschockt waren, weil sie sagten, Bruder, weißt du, im Iran, wie wir unsere Gottesdienste organisieren, da kommt einer zu einem Privathaus, also Untergrundkirche, so, und dann vergehen ein paar Minuten, dann kommt ein anderer und der kommt aus einer anderen Seitenstraße, dann kommen vielleicht 3, nochmal 7 Minuten später und so versammeln die sich so mit der Zeit und sie müssen jedes Mal größte Vorsicht walten lassen, aber sie nehmen jede Anstrengung, jede Gefahr auf sich, weil ihnen diese Zusammenkunft so wichtig ist, weil diese Gegenseitigkeit, Erbauung und auch vor allem dieses sich gegenseitig dienen. Wir sind ja mit unseren Gottesdiensten hier in Deutschland, wir haben eine Form erreicht, wo wir praktisch so eine, wo der Dienst von vorne geschieht, also eine Person ist aktiv und die anderen sind Konsumenten, sage ich jetzt mal. Die hören zu, natürlich können sie mitbeten und mitsingen und so weiter, aber das ist ja im Neuen Testament ganz anders geregelt. Da heißt, wie ist es nun, liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, ein jeder habe etwas. Bei uns ist es dann die Kollekte. Ein jeder habe etwas. So, aber eigentlich ist es ganz anders gedacht. Und so erleben es, also so kennen wir es auch von den Hauskirchen im Iran, in China, in Vietnam, in vielen anderen Ländern. Sie kommen zusammen und sie dienen sich gegenseitig. Der Herr Miller hat vielleicht den Eindruck, dass er jetzt dem Bruder Hussein, der erst vor einer Woche zum Glauben gekommen ist, dass er mit dem beten soll. Und dann setzt er sich neben dem hin und betet mit ihm. Und da ist dann noch die Schwester Mariam, für die hat er ein tröstliches Wort. Die Mariam wieder, sie hat einen Kuchen mitgebracht für die Schwester sowieso und gibt den Kuchen weiter. Man isst was gemeint. Es ist ein jeder bringt sich da ein. Und das ist das, warum die Menschen zusammenkommen, weil das ein so reicher Austausch ist an Wort Gottes, was weitergegeben wird. Nicht nur vom Prediger oder vom Pastor, sondern von jedem Bruder, von jeder Schwester, die daran teilnimmt oder von fast jeder. Manche werden vielleicht auch nichts zu sagen haben. Und so ist es ein sehr lebendiges Miteinander. Und natürlich hat jeder auch den Eindruck, ich werde hier gebraucht. Also ich kann nicht einfach nächsten Sonntag wegbleiben.
Ich kann nicht fehlen.
Eben, weil ja dann mein Dienst fehlt. Das wäre gerade so, wie wenn eine Fußballmannschaft aufläuft am Samstagnachmittag.
Der Verteidiger hat keinen Bock.
Ganz genau, und der Torwart auch nicht. Die sagen, komm, wir gehen jetzt ein Bier trinken oder wir gehen in die Berge und so weiter. Und dann laufen die zu neunt auf, ohne Torhüter. Die wissen, die werden gebraucht. Und ist das unser Verständnis vom Glauben? Weiß ich, dass ich gebraucht werde dort in der Gemeinde und alleine, selbst wenn ich nichts rede, alleine nur meine Anwesenheit ist eine Ermutigung. Meine Mutter, die ist jetzt 87, Entschuldigung, wenn sie in ihre Heimatkirche geht, in die katholische Kirche, bei Bamberg ist das, und dann erzählt sie mir, wenn ich mit ihr telefoniere, ach Bu, da habe ich die Nachbarin getroffen und diese und jene, und dann reden wir miteinander. Und es wäre für ihre Freundinnen oder Bekannten schon mal ein Grund zur Besorgnis, wenn jetzt meine Mutter da nicht erscheinen würde. Es ist auch ein Zeichen der Solidarität.
Solidarität mit wem, Herr Grewe?
Solidarität mit den anderen Christen hier von meiner Ortschaft, dass ich sage, ich gehöre dazu, ich stehe dafür ein, ich stehe auch dafür auf, wortwörtlich, gehe vielleicht zum 7 Uhr Morgen Gottesdienst, stehe ich extra für auf oder auch zum 9 Uhr Gottesdienst, und ich stehe dafür auf, und weil es mir wichtig ist. Und dieses Aufstehen für etwas, das schließt immer mit ein, hier gibt's eine Überzeugung in meinem Leben, die prägend ist. Die ist so prägend, dass sie alles andere bestimmt. Und da sind wir wieder bei, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn das meine Überzeugung ist, dann werde ich alles andere dieser Überzeugung nachordnen, unterordnen.
Für was stehe ich denn als getaufter Christ mit meinem Gottesdienst oder Messebesuch ein? Was bedeutet es auch eben, wir reden ja mit Open Doors wir reden über verfolgte Christen. Was bedeutet es? Bleiben wir doch bei Ihrer Mutter, 86 Jahre alt. Geht da in eine Frühmesse und da sitzen andere 86 Jahre alte Frauen und Männer. Junge Menschen gehen ja nicht mehr in die Messe oder wenig. Was bedeutet es, wenn die hier dafür einstehen, dafür aufstehen? Was bedeutet das für den Christen aus Afghanistan, von dem Sie vorhin erzählt haben, oder das Mädchen in Indien, das die einzige in ihrer Familie ist, die sich zu Christus bekennt? Was ist das für ein Statement?
Sie sehen auf jeden Fall, die stehen zu ihrem Glauben, ne? Ihr Glaube ist ihnen wichtig. So, das wäre mal das eine. Und das zweite ist natürlich, und ich gehe jetzt mal weg vom Bamberg und gehe wieder in die große, weite Welt,
ja, okay,
in die Verfolgungsländer. Dort ist es so, als ich im Irak war, dann ist es mir aufgefallen, dass trotz der Gefahr dort für die Christen, ich bei etlichen Christen im Auto sowas wie einen Rosenkranz gesehen habe. Oder es war eigentlich eine Perlenkette, es war jetzt kein Rosenkranz, sieht nur so aus, eine Perlenkette mit einem Kreuz dran. So, und dann sagte mir ein Christ dort, er sagte, das ist uns wichtig. Die anderen sollen sehen, dass wir Christen sind. Und es ist uns wichtig, dass es hier in unserem Dorf eine Kirche gibt. Nachdem der IS weg war, dann ist oft, dann sind ja die Häuser zerstört, die Kirchen sowieso. Und dann ist es das allererste Bemühen der Christen, die zurückkommen in ihre Dörfer, die Kirche muss wieder aufgebaut werden. Alle sollen sehen, hier gibt es eine lebendige Gemeinde. So, und sie wissen natürlich auch, das Kirchengebäude ist nicht die lebendige Gemeinde, sondern die lebendige Gemeinde sind die, die da drin sitzen und Gottesdienst feiern und das Evangelium im ganzen Land verbreiten. Und das machen die Christen auch dort im Irak. So, aber das soll auch weithin sichtbar sein. Für uns ist das halt selbstverständlich, weil in jedem Dorf bei uns eine Kirche steht und in der Stadt stehen dann gleich 20. So, aber dort ist das ein Bekenntnis, wenn ich eine Kreuzkette im Auto habe oder ein Kreuz um Hals trage oder wie bei den Kopten in Ägypten so typisch mir ein Kreuz aufs Handgelenk tätowieren lasse. Und das machen ja, wir haben etliche Berichte, IS-Kämpfer, die Christen in Ägypten auf offener Straße angehalten haben. Sie packen den Arm, sie drehen den Arm um und gucken aufs Handgelenk. Ist da ein Kreuz eintätowiert?
Und was, wenn doch?
Und ja, dann wird der gefragt, bist du Christ? So, und wenn der sagt ja, gibt es leider einige Vorfälle, erschossen. So, dieses Bekenntnis, was bei uns nicht lebensgefährlich ist, hat doch eine hohe Symbolkraft, klingt ja fast lächerlich. Es ist keine Symbolkraft, es hat eine Kraft, so weil es ein Bekenntnis ist. Wir denken an das Bekenntnis von Petrus, als Jesus fragt, wer sagt ihr denn, wer ich sein soll? Er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. So ein Bekenntnis, das hat eine Kraft. Und jedes unserer Bekenntnisse hat eine geistliche Kraft, das bewirkt etwas. Also auch ein Bekenntnis in symbolhafter Weise. Ich trage eine Halskette mit einem Kreuz dran. Ich habe eine Kette mit einem Kreuz dran im Auto. Das hat eine symbolische Wirkung. Auch das hat eine Kraft. Hier ist eine Stimme aus Stein oder aus Holz, die sagt, ich weise auf Christus hin, den Auferstandenen. Ich muss eine Begebenheit erzählen, die ist in Russland passiert, von der Kraft des Bekenntnisses. Das war noch zu kommunistischen Zeit Stalin. Und es wurden ja tausende Pfarrer und Priester ermordet oder in die Gulags verschleppt und schlimm gefoltert. Entsetzliche Dinge, die passiert sind. Zehntausende Kirchen, die zerstört wurden zu der Zeit. Und eine ganz besondere Freude hat es den kommunistischen Führern damals gemacht, die Christen in aller Öffentlichkeit der Lächerlichkeit preiszugeben, also sie vorzuführen. Das hat man sehr perfide organisiert, besonders gern an christlichen Feiertagen. Da hat man kommunistische Versammlungen abgehalten, die verpflichtend waren. Damit hat man schon mal unterbinden wollen, dass die Christen ihren Ostergottesdienst oder Weihnachtsgottesdienst besuchen oder irgendeinen anderen Festtag. Da gab es dann eben eine Dorfversammlung von der kommunistischen Partei und alle mussten teilnehmen. Christen haben schon ihren Weg gefunden, wie sie mit solchen Dingen umgehen. So, aber da war mal wieder eben in irgendeiner Stadt, es war eine kommunistische Versammlung und dann hatte man zur Feier dieses kommunistischen Jubiläums oder wie auch immer, hatte man einen berühmten Redner eingeladen. Und der hat sich dann eine Viertelstunde ergossen über die Lächerlichkeit des christlichen Glaubens und Märchen und es gibt keinen Gott und was nicht alles und man glaubt ja an die Wissenschaft etc. So, das ging also lange dahin. Und die Christen, die ja teilnehmen mussten, die wurden dort, die standen so, dass alle sie sehen konnten. Die wurden also, die sahen immer geduckter und immer kleiner aus, je länger der Mann da gesprochen hat. Und am Ende, als er fertig war, hat die ganze Versammlung geklatscht und gejohlt, weil es so eine tolle Ansprache war. Und man hat wieder mal gesehen, die Christen, also, was ist das für ein Haufen? So, und dann hat der Bürgermeister, um dem Ganzen dann noch auf die Spitze zu treiben, dann hat er den Pfarrer oder den Pastor gerufen, hat er gesagt, Herr Pastor, möchten Sie auch noch was sagen? Und der Pastor ist nach vorne gegangen und es war still. Wahrscheinlich hat er gebetet, ich weiß es nicht. Und hat gesagt, Herr, was soll ich sagen? Und es war 10 Sekunden still, 20 Sekunden still. Alle haben erwartungsvoll auf den Pastor geschaut. Und dann nimmt er das Mikrofon in die Hand. Es war Ostern an dem Sonntagmorgen, wo diese kommunistische Versammlung war. Und er ruft in dieses Mikrofon, Christus ist auferstanden. Und die ganze christliche Gemeinde, er ist wahrhaft auferstanden. Und es war ein Jubel auf diesem ganzen Platz. Und die Kommunisten, denen sind der Mund offen gestanden. Die ganze Versammlung hat sich aufgelöst. Und die Christen haben gebetet und gesungen und haben gefeiert. Das ist die Macht von Bekenntnis. Und egal, ob das jetzt laut durch ein Mikrofon ist oder ob es still ist, vielleicht auch, indem ich mich einfach neben Sie hinsetze oder neben meinem Bruder in Vietnam oder in Nigeria hinsetze und ihm die Hand halte oder um die Schulter lege, es ist ein Bekenntnis. Jesus ist da. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Jedes Mal, wenn wir dieses Bekenntnis erheben, dieses Bekenntnis machen, ist das ein Zeugnis für die sichtbare und für die unsichtbare Welt. Und das ist unsere Berufung, Herr Miller.
Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, wo der Kirchgang lebensgefährlich ist. Wir sprechen mit Avro Grewe, er ist Pressereferent von Open Doors in Deutschland. Herr Grewe, wenn dieses, ich erinnere mich, es ist ja nicht die erste Sendung, die wir beide miteinander machen. Sie haben mal gesagt, dass auch Ihre Erfahrung ist, dass das Christentum in der Verfolgung am besten gedeiht. Und sozusagen, dass das Blut der Märtyrer ein Nährboden ist für das Wachsen des Christentums, für geistliche Befreiung von Menschen, für Leute, die, deren Leben dann auch wieder in neue Bahnen, in Befreiung kommt. Es ist eigentlich ist es doch schlimm. Ich meine, dass wir einem Glauben anhängen, Herr Grewe, der nur in der Verfolgung gedeiht. Aber sobald es uns gut geht, wir nicht verfolgt werden, dann können wir uns über Kirchensteuer Gedanken machen oder über das Pfarrfest oder sonst was, aber nicht darüber, was Sie vorhin gesagt haben. Wie können wir einander dienen? Mhm. Wo braucht mich der andere? Können wir füreinander beten, füreinander einstehen, für den anderen wo aufstehen? Warum, Herrschaft nochmal, warum gedeiht es nur in der Verfolgung? Das ist doch, ich meine, der Chef selber, Christus, hat gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Nicht wie Wölfe unter die Wölfe oder wie Löwen unter die Wölfe und macht die dann fertig. Nein, wie Schafe unter die Wölfe. Was sagt uns das über die, wie tickt Christus? Mal ganz banal so formuliert. Und wie können wir da darauf antworten, diese Schafe unter den Wölfen? Und warum gedeiht es nur in der Verfolgung? Ich finde es eigentlich schrecklich.
Also ich möchte es ein bisschen relativieren. Es gedeiht nicht nur in der Verfolgung oder unter Verfolgung.
Aber da besonders gut.
Ja, die Verfolgung ist oft ein Auslöser dafür. Ne? Aber dann ist es ja so, es geschieht Gemeindewachstum. Also nehmen wir mal China. Da war unter Mao eine entsetzliche Verfolgung. So da die Christen mussten alle in den Untergrund gehen. Es wurden, ich weiß nicht wie viele, ich habe jetzt keine Zahl parat, aber es wurden viele Pastoren wurden exekutiert. Andere sind auch dort in diesen Strafarbeitslagern gelandet. 10 Jahre, 20 Jahre, eine furchtbare Situation. Kirchen wurden geschlossen, zerstört. Christen mussten alle in den Untergrund gehen unter Mao. So. Und dann ist im Untergrund natürlich noch eine Verfolgungssituation, haben die Christen begonnen zu beten. Gott hat mächtig gewirkt in diesen Untergrundkirchen und innerhalb von ein paar Jahren ist diese Untergrundgemeinde gewachsen und gewachsen und gewachsen, weil die Menschen dort Zuspruch und Trost und Ermutigung, viele haben auch Heilung erlebt, gab viele Heilungen und Wunder in diesen Untergrundkirchen, sehr viele Berichte davon. So, das ging dann eben über Jahre und dann, als die Verfolgung beendet war, als Mao tot war, da kam mir ein Präsident in China, der das Ganze wieder geöffnet hat für das kirchliche Leben und es zugelassen hat, da ist die Gemeinde weitergewachsen. Und zwar heute, also 1960, reden wir davon von ungefähr 1 Million Christen in China. Okay, und heute haben wir rund 100 Millionen. So, das heißt, und Ende der 80er Jahre, als dann 80er Jahre, als Mao gestorben ist, da reden wir von vielleicht 15 Millionen, um eine Größenordnung zu haben. 1 Million Mao, dann Ende von Mao vielleicht 15 Millionen und heute sind wir bei 100 Millionen. So, und jetzt haben wir wieder Verfolgung in China, wir haben enorme Unterdrückung der Kirche. Aber nochmal zurück zu ihrer Frage da mit der Verfolgung. Also ich hadere etwas mit diesem Satz, dass das Blut der Märtyrer das Same der Kirche ist. Ich glaube, der kommt vom Augustinus, bin mir aber jetzt auch nicht ganz sicher, oder wird ihm zugeschrieben, müsst ihr nochmal nachgucken. Ich glaube, das Wort Gottes ist das Saatgut der Kirche, weil alles aus dem Wort Gottes heraus, Frucht entsteht nur aus dem Saatgut, denn Sämann geht aus und sät das Saatgut und das Saatgut bringt Frucht hervor, nicht Blut bringt Frucht hervor. So, die Bereitschaft, unser Leben zu lassen, diese Bereitschaft ist ganz gewiss eine Voraussetzung, dass wir mit der richtigen Haltung als Sämann hinausgehen, dass wir sagen, wenn beim Aussäen es geschehen sollte, dass ich ermordet werde, wird mich das nicht vom Aussäen abhalten. Warum? Nicht, weil das Aussäen so schön ist, sondern weil ich immer den Blick auf die Ernte habe. Ernte kann ja nur geschehen, wenn ausgesät wird. Und wenn beim Aussäen manche Christen ihr Leben lassen müssen, dann sagen sie, und trotzdem ist mein Auftrag von Jesus her, geht hin in alle Welt, verkündigt allen Menschen die frohe Botschaft, macht sie zu Jüngern, lehrt sie halten meine Gebote. Dazu müssen sie die Gebote erstmal hören. Also müssen wir gehen, müssen das Wort Gottes weitergeben. So, also von daher, das Saatgut von Gottes Wort ist, oder das Wort Gottes ist das Saatgut der, für Wachstum der Kirche. Warum in Verfolgung? Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Weil Verfolgung immer wieder uns an den Punkt der Entscheidung führt. Das kann täglich sein, wo du drangsaliert wirst für deinen, du Christ, du, wärst du Hindu oder wärst du Muslim oder wärst du Buddhist wie in Laos, dann könntest du behördliche Unterstützung erhalten, dann könnte deine Tochter die Ausbildung machen, dann könntest du medizinische Versorgung in Anspruch nehmen.
Es wäre doch alles viel bequemer.
Es wäre doch alles viel einfacher und du hättest ein so viel schöneres Leben. Das kann doch dein Gott nicht von dir wollen, dass du all diese Mühsal auf dich nimmst. Was für ein Gott ist das denn? So, und solche Sprüche, und dann werden die über Jahre hinweg dann einfach immer wieder auf sie eingeredet. Ich denke besonders an Kinder, also in muslimischen Ländern besonders, also wo wir Berichte haben von Kindern, die ganze Woche über drangsaliert werden, als Ungläubige, als Gottlose, als Hund, als was weiß ich was alles, weil sie angeblich mit dem Glauben an Jesus den falschen Glauben folgen. Das ist für die Kinder sehr schwer zu ertragen, aber es festigt sich auch bei diesen Kindern etwas, aber sie brauchen Hilfe in dieser Situation. Es wächst ja nichts von alleine, sondern sie brauchen Hilfe, damit ihr Glaube fest wird und stabil wird. Sie brauchen auch Gottes Wort. Glaube kommt aus dem Hören. Und also Christen, die in einer Verfolgungssituation sich befinden, sie werden manchmal täglich oder jede Woche oder jeden Monat mindestens einmal, werden sie vor die Entscheidung gestellt, will ich diesem Jesus weiter nachfolgen, obwohl ich dafür einen nicht unerheblichen Preis bezahlen muss. So, und wenn ich mich immer wieder neu dafür entscheide, wird diese Entscheidung Woche für Woche fester und fester und fester und fester. Und dann kommen eben die Extremsituationen, wo vielleicht jemand das Schwert am Hals hat und ihm wird gesagt, sag deinem Jesus ab oder du stirbst. Und dann automatisch kommt aus dem Mund raus, niemals werde ich Jesus absagen, weil die Entscheidung sich so gefestigt hat im Leben dieser Christin oder dieses Christen, dass es für sie denkbar ist. Also wir sind nochmal bei dem Begriff Überzeugung. Das ist eine Überzeugung, die alles andere überstrahlt und damit so die Persönlichkeit dieses Menschen bestimmt, dass es für sie erstmal gar keine Überlegung ist, wie kann ich Jesus verleugnen, sondern jetzt kommt zuallererst mal, ich werde mich zu Jesus stellen. Jetzt können wir über alles weiter reden. Und so, weil diese Festigung der Verfolgungssituation da ist, haben auch Christen, die jetzt, sage ich mal, vielleicht wenig Bildung im Glauben haben, weil sie nicht einmal eine Bibel haben, weil sie keine regelmäßigen Gottesdienste haben, weil sie gar keine Gemeinde besuchen können, weil es gar keine gibt dort, wo sie leben. So, das heißt, die mit einem ziemlich schmalen Grundgerüst an christlichem Glauben teilweise über Jahrzehnte unterwegs sind. Aber diese immer wieder sich bekennen zu Jesus und sagen, niemals werde ich dich verlassen. Trotzdem ist dieser Glaube wie ein Fels in ihrem Leben.
Und das strahlt.
Und das strahlt. Und das merkt auch das Gegenüber. Und deswegen werden sie ja so radikal verfolgt. Weil man merkt, die reden das nicht nur so daher und morgen sagen es wieder was anderes, je nach Situation, sondern das strahlt und die merken, also ich kann sie nur mit Gewalt abbringen von diesem Glauben an Jesus. Und das geschieht ja dann leider.
Sie haben vorhin gesagt, Bekenntnis ist Kraft. Mhm. Wenn heißt es wirklich auch, wenn wir uns hier in unseren Gemeinden regelmäßig bekennen zu Christus und bekennen auch zu dem, was er sagt, was ich auch in meinem Alltag, dass ich sage, was ich ein Versicherungsbetrug ist kein Kavaliersdelikt oder ja, Abtreibung ist für mich nicht okay, sondern vielmehr ist es für mich ein Mord. Dieses Bekenntnis ist Kraft. Was bewirkt ein Bekenntnis zu Christus jetzt über mein unmittelbares Umfeld hinaus? Ja, wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass der Verfolgte eben dadurch, dass er sich täglich oder wöchentlich oder monatlich neu entscheiden muss und neu wieder für Christus entscheiden muss, dass das den Glauben festigt. Mhm. Und es wirkt auf sein Gegenüber. Mhm. Was würde es denn bewirken, wenn jetzt ich mich jeden Sonntag entscheide, ich gehe in die Kirche und erst dann gehe ich zum Baden? Oder mir ist heute nicht nach Gottesdienst, ich gehe aber trotzdem.
Es festigt die Glaubensgemeinschaft, aber das wäre noch zu wenig.
Ja.
Also die Glaubensgemeinschaft ist natürlich unsere geistliche Heimat, da erleben wir Erbauung, da erleben wir vielleicht Unterweisung im Glauben. Wir lernen Gott hoffentlich besser kennen in jedem Gottesdienst, einen neuen Aspekt von ihm, wie er wirkt, was er sagt. So jedes Wort Gottes kann uns da ja ansprechen. So, das ist das eine, dass die Gemeinschaft gestärkt wird. Aber das Wort Gottes entfaltet seine größte Kraft, wenn es Menschen weitergegeben wird, die Gott gar nicht oder die Jesus gar nicht kennen. Ich kann Ihnen da ein Beispiel von den Philippinen zum Beispiel sagen. Da gab es einen Pastor, der hieß Pastor Biral, so, und dem wurde mitgeteilt, dort, das ist in den südlichen Philippinen, da gibt's muslimische Gruppierungen, die dort ganze Regionen kontrollieren, und er war eben dort in dieser Region, da war er Pastor und hat das Evangelium verkündigt, und er hat dann auch Morddrohungen erhalten wegen seiner Evangeliumsverkündigung. Schon eines Tages wurde ihm dann eben ihm ganz deutlich gesagt von dieser islamistischen Gruppe Abu Sayyaf, wurde ihm gesagt, dass er auf der Todesliste steht. Und der Kommandeur von dieser Gruppe, den kannte er sogar persönlich, der Pastor Biral, und er wusste, das ist ein gesuchter Killer. Also der macht das auch, was er dann sagt. Und dann hat er seine Brüder zusammengerufen, jetzt sind wir bei der Gemeinschaft, die uns stärkt, hat er seine Pastorenkollegen zusammengerufen und hat gesagt, liebe Brüder, ich habe eine konkrete Morddrohung erhalten, also entweder ich verlasse das Land oder ich bin tot, ganz schlicht und einfach. So ist die Situation, und jetzt lasst uns beten. So, und dann haben die längere Zeit miteinander gebetet, und als sie dann mit dem Gebet fertig war.
Der hätte auch sagen können, lasst uns sammeln fürs Flugticket.
Ja, hätte auch machen können, ne? Ja. Als sie dann mit dem Gebet fertig waren, sagt er, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich werde zu diesem Commander von Abu Sayyaf gehen, zu dem Chef von Abu Sayyaf, und ich werde mit ihm sprechen. Und hat dann noch ein paar Brüder gebeten, ob sie ihn begleiten möchten. Die waren so mutig und sind dann mitgegangen. Und dann ist er also dort zu dem Haus von dem Chef von Abu Sayyaf gegangen und hat ihn ganz höflich begrüßt. Und hat ihn dann mitgeteilt, und der ist aus allen Wolken gefallen, weil der kannte ja auch den Pastor Biral und war ja sein Auftrag, ihn zu ermorden. Und hat ihn gefragt, was er denn hier will. Und dann sagte der Pastor Biral, ich bin nur aus einem Grund gekommen, ich möchte für Sie und Ihre Familie beten und ich möchte Sie segnen. Und vielleicht erinnern wir uns da an das, was Jesus sagt.
Liebt eure Feinde,
ja, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Tut wohl denen, die euch hassen.
Oh je.
Ja. Und da ging er also hin und sagte, ich möchte ihre Familie segnen und ich möchte für ihre Familie beten. Und als er das dann gemacht hat, hat man gemerkt, wie der Geist Gottes anfängt, das Herz von diesem Chef von Abu Sayyaf zu bewegen. Und er hat sich dann sehr bedankt beim Pastor Biral, und die Gruppe von den Pastoren, die haben sich dann verabschiedet. Nicht einer von diesen Pastoren wurde ermordet, auch später nicht. Mhm. Bekenntnis. Sie haben sich in dieser Begegnung mit diesem Chef dieser Islamistengruppe, in dieser Begegnung, sie haben das Wort Gottes bekannt. Betet für die, die euch beleidigen, verfolgen. Ich bin gekommen, um dich zu segnen und deine Familie. So, die Kraft des Bekenntnisses hat sich entfaltet in ihrer ganzen Fülle. Ich hätte noch eine andere Begebenheit aus Uganda. Der Pfarrer Kefa Sempangi. Er ist gerade mit dem Gottesdienst durch. Dort für die Konfession, wo er Pfarrer ist, es war Ostersonntag, die feiern sehr lange Gottesdienste, es geht über Stunden. Er war völlig erschöpft, geht dann zurück in die Sakristei, um sein Priestergewand abzulegen, und hat dann gar nicht gemerkt, dass er nicht alleine ist im Raum. Und es war damals die Zeit, wo die Christen in Uganda sehr stark verfolgt wurden. Und als er eben sein Gewand auszieht und sich umdreht, schaut er in der Gewehrmündung. Und da stehen 5 Regierungssoldaten. Und er hat es dann nachher beschrieben, und so in der Ich-Form, und der Anführer hat dann zu ihm gesagt, wir werden dich töten. Wenn Sie noch etwas zu sagen haben, sagt er zum Pfarrer, wenn Sie noch etwas zu sagen haben, dann sagen Sie es, bevor Sie sterben. Und er sprach ganz leise, seine Augen waren voller Hass. Und der Pfarrer Käfer beschreibt es dann so, er sagt, ich spürte die ganze Wucht von seinem Zorn. Ich war dem Mann noch nie begegnet, aber ich habe gemerkt, sein Hass war so groß, er wollte mich in Stücke reißen in dieser Situation. Und er sagt, ich habe dann gespürt, mein Mund war total trocken, mein ganzer Körper hat angefangen zu zittern. Ich habe die Kontrolle über meinen Körper komplett verloren. Und ich dachte mir, die müssen mich gar nicht erschießen. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich tot umfallen und sterben und nie wieder meine Familie sehen. Und er sagte, und während ich in diese hasserfüllten Augen von dem Chef der Soldaten sehe, höre ich von weit her eine Stimme, die sagt, ich habe es nicht nötig, für mich selbst einzutreten. Ich bin bereits ein toter Mann, denn mein Leben ist tot und in Christus verborgen. Es ist euer Leben, das in Gefahr ist. Ihr seid tot in euren Sünden. Ich werde jetzt zu Gott beten, dass er euch, nachdem ihr mich getötet habt, vor der ewigen Verdammnis verschont. Und er hat gemerkt, wie er zuhört, dass das seine eigene Stimme ist.
Wahnsinn.
Und wir haben vorhin gesprochen über die Kraft von Gottes Wort. So, Gottes Wort, wenn das in unserem Herzen ist, dann hat es auch die Möglichkeit, rauszukommen. Aber erstmal müssen wir es da reinbringen, indem wir es lesen, indem wir es studieren. Jesus sagt, er sammelt euch nicht Schätze, die Rost oder Motte zerstören können oder die Räuber rauben können. Und damit meint er, sammelt euch Gottes Wort in eurem Herzen. Das kann euch niemand wegnehmen. Wir wissen von verfolgten Christen in China, in Vietnam, in anderen Ländern, die 10, 15, 20 Jahre Haft überstanden haben. Sie sagten, was mich am Leben erhalten hat, waren das Wort Gottes, das ich in mir drin zitiert habe. Oder wenn niemand zugehört hat, dass ich laut in meiner Zelle zitiert habe. Die christlichen Lieder, die voll waren mit Bibelversen, die ich gesungen habe nachts, damit ich einschlafen konnte. Das hat mich davor bewahrt, verrückt zu werden unter der Folter. Meinen Verstand zu verlieren. Meinen Glauben zu behalten und sogar gekräftigt zu werden im Glauben, weil in dem Augenblick, wo ich das Wort Gottes ausgesprochen habe in meiner Zelle, habe ich es gehört und das hat mich wieder gestärkt im Glauben. Und so war das auch bei diesem Pfarrer Käfer, Simpangi. So, das Wort Gottes, das hatte er über Jahre hinweg in seinem Herzen gesammelt und gesammelt. Und in dem Augenblick, wo es für ihn um Leben und Tod ging, kam plötzlich diese Schriftstelle, das ist ja Kolosser 3, da heißt es, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist nun verborgen mit Christus in Gott. Kolosser 3,3. Und bei ihm sagte er, er kam es automatisch aus dem Herzen raus. So, ihr müsst mich gar nicht töten, denn ich bin bereits tot, ich bin bereits gestorben. Und mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ihr seid diejenigen, die in Gefahr sind. Und in dem Augenblick, wo er das sagte, beschreibt er nachher die Situation, hat sich das Gesicht von dem Anführer von dieser Soldatengruppe komplett verändert. Und er schaut ihn an, geht einen Schritt auf ihn zu, ist ganz neugierig, senkt sein Gewehr, sagt zu den anderen Soldaten, dass sie ihre Gewehre nach unten nehmen sollen. Und dann sagt der Anführer zu dem Pfarrer, würden Sie jetzt für uns beten? Und alle haben ihr Herz für Jesus geöffnet. Und das ist das, Herr Miller, das ist die Kraft unseres Bekenntnisses. Ein Wort Gottes, ein einziges Wort Gottes, da ist die ganze Fülle und Kraft Gottes drin. Deswegen brauchen unsere Glaubensgeschwister, sie brauchen dieses Wort Gottes. Open Doors hat ja seinen Dienst begonnen mit dem Schmuggeln von Bibeln.
Bruder Andrew, der Schmuggler Gottes.
Ganz genau. Und gerade jetzt, die nächsten paar Tage, werden wir einen Jahrestag feiern, und zwar das Schmuggeln von 1 Million Bibeln nach China. Das war 1981. Jetzt am 18. Juni haben wir Jahrestag.
Wie schmuggelt man 1 Million Bibeln?
Wie schmuggelt man über den Seeweg? Die wurden alle in Polyethylenfolien eingeschweißt, das waren 232 Pakete zu je einer Tonne. Die sind dann geschwommen in diesem Polyethylen und die wurden zu einem Floß zusammengebunden und dann mit einem Schleppkran bei Nacht und Nebel an die Küste Chinas gebracht. Das war alles vorher ausgekundschaftet. Das war also ein Projekt, was Jahre in Anspruch genommen hat. Und da haben dann viele chinesische Christen gewartet. Die haben diese riesen Pakete mit einer Tonne, diese 232 Pakete dann an Land gezogen und haben dann damals, weil es gab kaum Bibeln in China, haben dann diese 1 Million Bibeln, haben die im ganzen Land verteilt. Die gibt's heute noch, diese Bibeln. Und ab und zu mal kriegt man eine zu Gesicht von einem chinesischen Christen, der sagt, ich habe damals auch eine Bibel bekommen. So, und dieser Hunger nach Gottes Wort. Bei uns daheim steht das Gebetsbuch neben der Bibel im Regal und verstaubt bei vielen Christen. So, anstatt dass es aufgeschlagen bei uns auf dem Küchentisch oder auf dem Arbeitstisch liegt, wo ich jeden Tag reingucke, denn Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt.
Und es kommt nicht zurück zu Gott, ohne dass es nicht was verändert hätte.
So ist das, Herr Miller. So ist das, Herr Miller.
Der Buchtipp bei Radio Horeb, Bruder Andrew, der Schmuggler Gottes. Ich habe das Buch selber gelesen. Großes Vergnügen, tolle Geschichte, eine irre Persönlichkeit, Bruder Andrew.
Der zweite Buchtipp, wenn ich ergänzen darf, ja, das ist diese Geschichte mit China, also 1 Million Bibeln nach China geschmuggelt, Codename Perle heißt das. Das war damals der Codename für diese Aktion. Kann man bei uns als Buch bestellen bei Open Doors, bei uns auf der Website und diese ganze Geschichte nachlesen. Was Gott da an Wundern gewirkt hat, das war eine völlig unmögliche Situation. Also, dass man nicht entdeckt wird und wie Gott es gemacht hat, dass sie nicht entdeckt wurden. Ich will da nichts vorwegnehmen. Wahnsinnig spannend.
Kein Spoiler-Alarm, genau.
Nein, okay. Ja. Unsere Geschwister brauchen Gottes Wort. Und deswegen zum Abschluss, am allerwichtigsten ist, dass wir ihnen Gottes Wort zusprechen im Gebet. Wir beten zum Beispiel, dass wir ihnen Gottes Wort zusprechen aus Psalm 91, Vers 5, wo es heißt, du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht oder vor dem Pfeil, der am Tag fliegt. Oder wir
zitieren, du läufst über Löwen und Nattern.
Ganz genau. Psalm 68, gepriesen sei der Herr Tag für Tag, er trägt für uns Last, Gott ist unsere Rettung, er ist uns ein Gott der Rettungen und in der Macht des Herrn stehen die Auswege vom Tod. Und das bete ich dann in meiner Gebetszeit für einen Bruder in Afghanistan, für eine Schwester in Saudi-Arabien. Und ich spreche ihnen das im Gebet zu und ich sage, höre Bruder, das ist das, was Gottes Wort sagt. Und dann sage ich zu Gott und ich sage, Herr, du sagst das in deinem Wort. Und du sagst uns in deinem Wort, dass wir dich erinnern sollen an deine Verheißungen. Das mache ich jetzt. Ich erinnere dich an deine Zusagen. Du hast gesagt in deinem Wort, dass die Kinder des Gerechten nicht hungrig ins Bett gehen werden. So. Und so beten wir, sprechen unseren Geschwistern Gottes Wort zu. Und das ist ihnen geistlich Stärke und Brot und Kraft.
Ardo Grewe von Open Doors, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Worte und auch für die Stärkung für uns und die Ermutigung, mehr Bekenntnis, mehr Entscheidung täglich neu. Danke, Ardo Grewe von Open Doors.
Ich danke auch.
Die Lebenshilfe, die wird wiederholt im Nachtprogramm um 23 Uhr oder Sie können sich diese Sendung im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen, www.horeb.org. Die Lebenshilfe hören Sie wieder morgen am Samstag, eine Wiederholung um 10, Fokus Schöpfung zum Welttag der Ozeane, Blue Manifesto, ein Rettungsplan für unsere Meere. Referent ist Ulrich Karlowski, er ist Diplom-Biologe, Journalist und Vorstand von der Stiftung Meeresschutz. Wenn Sie jetzt den Buchtipp nochmal wissen wollen oder bei Open Doors nachfragen wollen, was der Codename Perle ist, wie man an dieses Buch rankommt, das erfahren Sie auch beim Radio Horeb Hörerservice unter der, jetzt muss ich schnell nachschauen, 08328 921 110. Erreichen Sie den Radio Horeb Hörerservice. Dort ist auch die Website von Open Doors hinterlegt, wenn Sie es sich nicht notieren konnten, www.opendoors.de. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.